Nur damit wir uns guten Abend richtig verstehen, das Thema für heute Abend lautet nicht Joel, Hoffnung für morgen. Das Thema für heute Abend lautet Jona, Hoffnung für morgen, aber kleine Nebensache. Bis vor eine kurze Zeit hat meine Frau Netra eine Bildungsmaßnahme über die Agentur für Arbeit in Essen gemacht. Sie musste der Jobbörse zur Verfügung stehen, die sie in eine Gruppe geschickt hat, wo sie lernen sollte, wie man sich selber gut präsentiert. In ihrer Gruppe gab es ein Mädel, das gefragt wurde, wie sie eigentlich ihre Zukunft träumt. Das Mädel trat vor die Gruppe und antwortete vor allem leise, aber bestimmt: Ich wünsche mir, dass ich mit dem, was ich leiste, die Welt, in der ich lebe, ein bisschen prägen und zum Guten verändern kann. Dass ich Hoffnung verbreiten kann. Und dass man sich an das erinnern wird, was ich gemacht habe, wenn ich einmal nicht mehr bin. Das fanden alle in der Gruppe irgendwie ein bisschen kitschig, aber eigentlich ganz schön cool. Bis auf eine, die sich meldete und sagte: Das ist doch gequirlte Scheiße. Mit unserem Leben können wir überhaupt nichts verändern. Wir leben, wir arbeiten, dann sterben wir und dann sind wir tot. Und verändern können wir bis dahin nichts. Also wird sich auch keiner an uns erinnern. Alles frustrierend, dieses Scheißleben. Und wenn ich ehrlich bin, aus meinem Leben kenne ich beide Seiten. Ich kenne die romantische Vorstellung, dass ich der Welt entscheidend etwas Gutes geben kann. Ich will sie verändern. Ich glaube an bestimmte Prinzipien der Liebe und der Hoffnung, weil ich ein Hoffnungsträger sein möchte. Und ich kenne die Depression des Lebens, in der ich noch nicht einmal Hoffnung für mich selber habe, wo ich arbeiten muss und schlafen will. Dann frage ich mich, wie viele Menschen wohl auf meine Beerdigung kommen werden. Aber ich traue mich kaum, diese Frage zu beantworten. Während meines Studiums habe ich so eine Phase 1,5 Jahre lang erlebt. Mal mehr, mal weniger. Ich suchte nach dem Sinn des Lebens. Ich wollte die Draufsicht auf mein Leben. Ich wollte mich selbst an den Haaren heraufziehen und aus der Vogelperspektive auf mein Leben schauen. Um zu sehen, wofür das Vergangene gut war und um zu sehen, was noch kommt, welches Erbe ich einmal hinterlassen werde und wie viele Menschen möglichst tief traurig bewegt zu meiner Beerdigung kommen. Diese Depression lähmte mich, ließ mich tagelang erst um 10 Uhr aufstehen, ein Müsli machen, dann den ganzen Tag lang Fernsehen gucken, eine Pizza bestellen und um 23 Uhr ins Bett gehen. Mein Gebet in dieser Zeit war kurz: Gott, wo bist du? Amen. Der Mann, der für unser Thema heute Abend Pate steht, kennt ebenfalls beide Seiten. Die Überlieferungen der Heiligen Schriften nennen ihn Jona. Seine Geschichte ist markant und den Schreibern vor Christi Geburt ein eigenes Buch mit 4 Kapiteln wert. In der großen Bibliothek des Alten Testamentes, des ersten Teils der Bibel, steht es ziemlich weit hinten, bei den Propheten. Denn Jona war ein Prophet, beauftragt zu prophezeien, Widerworte zu geben, einen Einwurf zu machen, ein Korrektiv zu sein und damit ein Verantwortungsträger, ein Hoffnungsträger. Propheten sind nicht nur alt und schon gar nicht altbacken. Wir brauchen sie. Gestern, heute, morgen. Sie erfüllen ihre Funktion in der Kritik, im Korrektiv, im Widerwort und in der Alternative, die sie aufzeigen. Propheten, die schon lange auf die unfaire Verteilung von Arm und Reich zwischen Ost und West und die fiese Abhängigkeit des Südens vom Norden hinweisen. Propheten, Musiker wie Grönemeyer, Geldorf oder Bono. Propheten sind nicht nur alt und schon gar nicht altbacken. Wir brauchen sie, aber nicht nur als Kritiker. Denn wer nur zwischenruft oder gegenruft, verbreitet keine neuen Ideen, keine Alternative, keine Hoffnung. Wer nur kritisiert, ist ungnädig. Propheten sind nicht nur alt und schon gar nicht altbacken. Wir brauchen sie, aber nicht nur als Hoffnungsträger. Denn wer abstrakte, neue Ideen verkündigt, weiß nicht, wen oder was er korrigieren möchte. Wer nur neue Ideen verbreitet, ist billig. Jonas Geschichte ist alt, weil die Tradition der Propheten schon sehr alt ist. Weil Menschen und Gesellschaften zu jeder Zeit Korrektive und Hoffnungsträger brauchen. Jonas Geschichte wurde noch vor Christi Geburt aufgeschrieben, vielleicht sogar mehrere Jahrhunderte davor. Sein Auftrag war, in die Stadt Ninive zu gehen. Eine zu Jonas Zeit riesige Großstadt, die mit 120.000 Einwohnern beschrieben wird. 3 Tagesreisen gen Osten von Israel entfernt. Der Auftraggeber ist kein geringerer als Gott selbst. Geh nach Ninive, in die riesige Stadt. Rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist bis vor mein Angesicht hinaufgedrungen. Aber Jona mag kein Korrektiv sein, keine Widerworte sprechen. Er mag nicht auf unfaire Verteilung hinweisen, nicht auf fiese Abhängigkeiten. Er mag nicht ungnädig erscheinen, vielleicht auch, weil ihm neue Ideen fehlen oder vergisst, Gott zu fragen, ob er vielleicht eine Alternative kennt. Und so beschließt er, statt nach Osten zu reisen, in den Westen zu fliehen, in die entgegengesetzte Richtung, übers Meer, vielleicht sogar bis nach Südspanien, wo er nie ankommen wird. Er läuft weg und versucht damit das Unmögliche, vor Gott zu fliehen und vor seiner Verantwortung. Ich bezeichne mich heute nicht mehr als depressiv, auch wenn ich in größeren Abständen immer mal wieder tief schwarze Abende verbringe. Ungefähr alle 2 bis 3 Monate habe ich einen. Dann hocke ich in der Ecke meiner Couch oder in der Lieblingsbar, die ich habe, in Essen. Starre vor mich hin und suche nach dem Sinn des Momentes. Wenn ich dann ins Bett gehe, klammere ich mich an Gott, wie damals, klein und schwach, erledigt und traurig. Nicht aber ohne eine neue Hoffnung für den nächsten Tag zu haben. Mir klar zu machen, dass ich Verantwortung trage, ohne immer direkt zu erfahren, welchen Wert mein Amt für andere darstellt. Das hilft mir enorm. Ja, ich will ein Verantwortungsträger sein. Korrektiv sein, wo das nötig ist. Hoffnung verbreiten, wo mir das möglich ist. Und ich versuche nicht mehr umzufallen, auch wenn ich dann und wann feststelle, dass das Leben eben kein Ponyhof ist. Vor seiner Verantwortung wegzulaufen, ist allzu verständlich. Ich wäre der Letzte, der das bei dir kritisieren würde. Wer wäre ich bei meiner Biografie? Also bin ich ein Korrektiv. Als erstes mir selbst gegenüber. Jonas Geschichte erzählt beinahe legendenhaft weiter, dass Jona auf seiner Flucht nicht weit kommt. Er ist auf einem Schiff. Ein Sturm zieht auf. Das Schiff wird manövrierunfähig. Die verängstigte Schiffsbesatzung übernimmt Verantwortung, ohne eine Idee zu haben, wie sie sich und ihren Gast an Bord retten können. Dieser ahnt, dass Gott größer ist, als er dachte. Er durchbricht seine Egozentrik und bekennt, was er selbst vorher nicht glauben konnte oder wollte. Ich glaube an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde und ab jetzt auch Schöpfer des Meeres. Ich kann vor ihm nicht fliehen. Ich kann mich meiner Verantwortung vor ihm nicht entziehen. Und ohne es zu ahnen, ist Jona damit zum ersten Mal ein Hoffnungsträger geworden. Denn es sind die andersgläubigen Matrosen, die ihn fragen, was hast du bloß gemacht, dass Gott so zornig ist? Und sie werden so zum Korrektiv für Jona. Jona wird am Ende dieser Geschichte über Bord geschmissen. Denn die Schiffsbesatzung glaubt, dass wenn einer stellvertretend umkommt, wenn einer die Verantwortung vor Gott übernimmt, die anderen überleben können. Aber die Geschichte geht anders aus, als Menschen denken. Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschlingt. und in dessen Bauch Jona 3 Tage und 3 Nächte lang überlebt, ehe er an Land gespuckt wird. Ein Märchen, eine Geschichte, eine Lüge, immerhin ein Bibeltext, ein heiliger Text, der seine Leser bis heute nicht ruhig gelassen hat, weil die Geschichte von einem Gott erzählt, der seine Menschen nicht in Ruhe lässt. Gott sei Dank. Gäbe es keine Propheten, dann gäbe es keine Kritik. Gäbe es keine Kritiker, dann gäbe es keine Gegenworte. Gäbe es keine Gegenworte, dann gäbe es keine neuen Ideen. Gäbe es keine neuen Ideen, dann gäbe es keine neue Hoffnung. Gäbe es keine Hoffnung, dann gäbe es keinen Gott. Für meine depressive Situation damals bedeutete das, dass Kritiker auf den Plan traten, die einiges an mir auszusetzen hatten. Sie kritisierten meinen unverantwortlichen Umgang mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen. Sie richteten Gegenworte gegen mich. Sie wiesen mich auf mein Potenzial hin. Sie gaben mir neue Ideen für mein Leben und den Umgang mit der Depression. Und die neuen Ideen gaben mir Hoffnung für mich und auf Gott. Jona wollte vermitteln. Er wollte ein Prophet sein. Er wollte zwischen Gott und Menschen verbinden, zwischen Menschen und Gott. Aber zwischen sich selbst und Gott vermittelte er nicht. Er übersah sich, unterschätzte sich und damit unterschätzte er auch Gott. Dass ihm dabei als einziges nur noch die Flucht einfiel, ist nur nachvollziehbar. Weg von Gott, weg von mir selbst und wenn ich sterben muss. Er hatte keine Hoffnung für die Menschen, zu denen er geschickt wurde und damit keine Hoffnung für sich selbst. Er hatte Angst vor seiner Kritik an den Menschen, zu denen er sollte. Er war ihnen und sich selbst gegenüber ungnädig und unterschätzte dabei maßlos, dass Gott nie nur kritisiert, sondern immer auch noch Alternativen kennt. Die Geschichte von Jona ist meine Geschichte. Und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich etwas vorlaut behaupte, sie ist auch deine Geschichte, weil sie eine Menschheitsgeschichte ist. Wir brauchen nicht lange zu überlegen und uns fallen sofort diverse Krisenherde dieser Welt ein, die ein Korrektiv brauchen und auch Hoffnung. Denn das Erste ohne das Zweite wäre ungnädig. Das Zweite ohne das Erste wäre billig. Die Krisenherde dieser Welt heißen Afghanistan, Palästina und Myanmar, Tibet, Sierra Leone und Libyen. Aber sie heißen auch Berlin, Hamburg und München, Essen, Erfurt und Cottbus, Wetzlar, Gießen und Marburg. Die Frage ist nur, welche Hoffnung haben wir zu geben? Und sind wir auch bereit, mit dem unangenehmen Job der Kritik anzufangen? Wer ist der Urbegründer von Kritik und Hoffnung? Ist es Gott? Als Jesus ungefähr im Jahr 30 nach ihm selbst anfing, öffentlich aufzutreten, verärgerte und faszinierte er die Menschen um sich herum gleichermaßen. Es fiel auf, dass er nicht nur kritisierte, wenn er zum Beispiel davon sprach, hört auf, Gleiches mit Gleichem zurückzubezahlen. Ihr habt gehört, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sondern er brachte eine neue Idee, die Hoffnung für diese Welt bedeutet. Liebt eure Feinde. Er war stets bescheiden, wenn er so etwas verkündete. Er wies darauf hin, dass es sich dabei nicht um seine Ideen handelte, sondern um Gottes Ideen, den Urbegründer von Kritik und Hoffnung, der Chef aller Propheten, der Initiator von Kritik und der die Idee von Hoffnung und Gnade in diese Welt brachte und ohne diese beiden die Welt schon längst versunken wäre. Das stimmt nicht, weil Jesus es gesagt hat. Ich bin kein Christ, weil ich Jesus Christus blind vertraue. Ich bin Christ, weil mich die Idee von Hoffnung und Gnade überzeugt haben. Oder besser, ich bin immer noch Christ. Aber eines ist wichtig. Der Ausbruch aus der eigenen Egozentrik. Zu leben, wie es Jesus tat. Und das bedeutet, nicht nur auf deine eigenen Konzepte zu bauen. Nicht nur deine eigene Kritik zu verkünden. Nicht nur aus dir heraus versuchen, gnädig zu sein. Alle diese Versuche sind in der Menschheitsgeschichte gescheitert. Weil wir ebenso sind, wie wir sind. Verantwortungsvoll und verantwortungslos. Gut und böse. Gnädig und ungnädig. Euphorisch bzw. manisch und depressiv. Ich hoffe sehr, dass wir uns darin einig sind, dass diese Welt Hoffnungsträger braucht. Und das können nicht nur Promis wie Grönemeyer, Geldorf und Bono sein. Mal vorausgesetzt, wir sind uns in der positiven Betrachtung dieser Stars überhaupt einig. Sondern es geht um jeden Einzelnen. Aber wenn wir an dieser großen Aufgabe nicht kaputt gehen wollen und nicht in unserer eigenen Egozentrik versinken wollen, dann brauchen wir eine Instanz über uns, der wir zutrauen, dass sie eine reine Idee von Kritik und Hoffnung hat. Dann brauchen wir Gott, der uns hilft, aus unserer eigenen Egozentrik aufzutauchen. Nicht nur in unserem eigenen kleinen Quadrat zu stehen, sondern in Gottes großer Welt zu stehen. Bleibt noch eine einzige Frage. Wer ist eigentlich dem selbsternannten Propheten ein kritisches Gegenüber? Ist Gott auch dem Verantwortungsträger gegenüber kritisch? Ja, das glaube ich sehr. Sonst wäre Gott billig. Und sieht Gott bei aller Kritik dem Propheten gegenüber auch Hoffnung? Ja, sonst wäre Gott nicht gnädig. Es ist total verpönt, zu glauben oder gar zu verkünden, es gäbe am Ende der Welt ein Gericht Gottes. Aber ich halte das für eine wunderbare Sache. Am Ende werden nicht die Propheten entscheiden, was wirklich gut und was wirklich schlecht war. Am Ende werden nicht wir entscheiden, wer von uns ein Hoffnungsträger war und wer nicht. Am Ende wird Gott Kritik äußern und gnädig sein, weil Jesus über Bord ging, an einem Kreuz hingerichtet wurde, stellvertretend starb, damit alle anderen überleben. Aber die Geschichte von Jesus geht anders aus, als Menschen denken. Er wird in einem Grab beerdigt, in dem er 3 Tage und 3 Nächte lang tot liegt, ehe er am 3. Tage wieder ins Leben zurückkehrt, damit die Hoffnung, die Gott schenken möchte, nicht nur die nächste Nacht überlebt, sondern auch den Tod, bis wir eines Tages bei Gott sind und keine Propheten mehr brauchen, weil die Hoffnung endgültig real geworden ist und ewig anhält. Danke fürs Zuhören.